Bonjour, bonsoir, in Besenwagen, Tour Eiffel, Baguette, Champs-Élysées, Besenwagen, Tour de France, Edition Nummer 2, 2020. Wir begrüßen euch im Besenwagen, der langsam schon echt voll wird. 15 Leute schon ausgestiegen aus der Tour. Ich habe mir heute die Liste mal angeguckt. Wir gehen das vielleicht gleich nochmal durch. Besenwagen wird präsentiert von Rafa, respektive Rafa Custom. Ich bin Bastian Marx.
Ich bin Paul Voss.
Und ich, der Andi Storff.
Und zuallererst will ich Paul mal fragen, was er sich da heute für ein Kommen im Saarland wieder zurückgeholt hat. Habe ich gestalkt auf Strava.
Ja, und zwar den Col du Neuhaus. Der wurde mir von einem Bike-Aid-Profi weggenommen. Und der hat nur da reingeschrieben, die Rennform kommt langsam. Da habe ich, glaube ich, heute 13 oder 14 Sekunden abgenommen. Von daher...
Auf welche Zeit?
Knapp 5 Minuten.
5 Minuten, ja. Ein bisschen unter 5 Minuten. Genau. War ich auch selbst überrascht. Staufi, ich schicke dir mal meine Bewerbung, ne?
Ja.
Nee, genau, den musste ich mir zurückholen. Ich habe mir noch einen anderen heute geholt. Und da wollte ich noch 2 andere angehen, aber die waren dann irgendwie Gravel und ich hatte keinen Ersatzschlauch mit. Da dachte ich, okay, das ist vielleicht ein bisschen zu riskant.
Ja, du hast ja noch ein paar Tage da. Wer es nicht weiß, Paul ist im Saarland, weil er ja bei One die Tour kommentiert und da immer im Studio in Saarbrücken sitzt.
Und bei Sportschau.de.
Und bei Sportschau.de. Schaltet rein.
Ja, ich bin jetzt auch wieder Paul Gucker.
Und? Wie gefällt es dir bis jetzt?
Ja, es ist leichter wegzuhören als bei Eurosport.
So wie im Podcast quasi.
Ich finde es aber blöd, weil sonst immer, wenn ich dir Nachrichten geschrieben habe während der Übertragung, bist du drauf eingegangen. Das hat jetzt dieses Jahr noch nicht funktioniert.
Ja, die eine heute, die konnte ich so nicht überbringen. Das hätte ich nicht machen können.
Ja, vielleicht hört er unseren Podcast ja auch ab und zu. Schönen nee. Gruß auch. Aber sag ihm bitte nochmal, dass Tirreno Adriatico kein Vorbereitungsrennen ist. Es ist ein Worldtour-Rennen. Es geht nicht höher, außer Grand Tour vielleicht, aber das ist was anderes. Aber es ist die höchste Kategorie im Radsport.
Ja, es ist ein Vorbereitungsradrennen in der Worldtour für den Giro.
Nein.
Ja, nee, ich weiß, du willst einfach nur das Ergebnis von Rick Zabel quasi höher hängen. Ist ja auch in Ordnung, muss man als Management ja auch tun. Nee, aber schläfst du ein bei meinem Kommentar oder geht's?
Nee, geht. Also ich mache da gerade aktuell immer noch andere Sachen nebenbei und das geht gut.
Ey, aber bei Corso läuft's, ne? Hier, Eekhorn auch noch gewonnen, Kopje Bartali, da ja. Kommt in letzter Zeit fast täglich ein Post.
Ja, herzlich, die sind ganz gut unterwegs, ne?
Ja, fast Rick Zabel Etappe abgeräumt, aus Versehen, glaube ich, sah ein bisschen so aus.
Ja, also laut eigener Aussage hat er relativ spät erst gemerkt, dass er dann doch da um Sieg mitfahren kann. Also eigentlich sollte er den Sprint, glaube ich, da auch anfahren für seinen Teamkollegen.
Cimolai,
ja. Und er hatte dann aber auch für sich selbst eine super Position. Sah auch ganz danach aus, dass er das Ding sogar gewinnen kann. Aber auf dem letzten Drücker kam dann eben noch Ackermann. Und ich weiß nicht, wer der zweite dann war.
Gaviria.
Vorbei, auf jeden Fall. Ah ja, Gaviria. Und schade. Also ich denke mal, wenn er den Sprint von vornherein auf Sieg gefahren wäre, sagen wir mal so. Man fährt ja eigentlich als Anfahrer doch ein bisschen verhaltener los, um eben den Sprinter ja möglichst zu schonen, bis er seinen Sprint fährt. Aber ich denke mal, wenn er da voll antritt, hat er da eine realistische Chance, die Etappe zu gewinnen. Und ja.
2 der stärksten Sprinter der Welt zu schlagen.
Aber
ja, den aktuell einen der schnellsten Sprinter, ja.
Aber du hast gestern, glaube ich, gesagt, wenn er für sich selbst gefahren wäre, dann wäre er wahrscheinlich nur 7. geworden, oder? Für ihn.
4.
Ja, das habe ich da aber darauf bezogen, dass sein eigentlicher Sprinter eben nur 6. oder 7. geworden ist. Und ich glaube mal, wenn die in der andersrum positioniert wären, dann hat er eben nicht diese hervorragende Ausgangsposition gehabt, die er da eben hatte. Und aber so super stark. Vielleicht sollte er doch nochmal versuchen, im Team eigene Ambitionen anzumelden und den ein oder anderen Sprint dieses Jahr noch mal auf eigene Kappe fahren, weil das hat er auch letztes Jahr mit einem Etappensieg bei der Tour of Britain bewiesen, dass er das kann. Und ja, bin ich gespannt, ob er das dieses Jahr nochmal umsetzen kann.
Wir bekommen auch eine Voicemail. Ich habe die heute Morgen angefordert, ist natürlich noch nicht gekommen. Ich habe jetzt gerade nochmal vehement darauf bestanden, dass sie kommt mit Statement zu dem Sprint.
So, ein langer Tag geht zu Ende. Aber erstmal hallo an die Besenwagen-Gemeinde. Ja, man könnte denken, ich bin bei der Vuelta, weil ich erst hier irgendwie um kurz vor 10 Abendessen hatte und jetzt erst ins Bett gehe oder im Bett liege zum ersten Mal. Aber nein, wir sind bei Tirreno Adriatico und es war einfach die dritte Etappe heute. 220 Kilometer, ganz schön bergig. Bin aber ganz gut durchgekommen und dann noch langer Transfer ins Hotel. Noch eine Massage vom Busfahrer gehabt. Ganz was Feines. Und dann ja, kommt es so zustande, dass ich jetzt erst im Bett liege. Genau, ich hatte es schon gesagt, drei Etappen bei Tirreno sind gefahren. Der Basti hatte mich gefragt, ob ich mal eine kleine Sprachnachricht schicken kann zum Sprint gestern. Ja, ich glaube, es kam für viele überraschend. Für mich ehrlich gesagt auch ein wenig. Man muss ja erstmal erklären, dass ich eigentlich gar nicht für den, also als Sprinter in dem Sinne vorgesehen war, sondern dass ich eigentlich anfahren sollte und einem Teamkollegen. Und ja, dass es aber dann einfach so gekommen ist, wie es manchmal kommt, dass er nicht am Rad war und ich mich gut positioniert hatte. Und ich glaube, ich bin als Vierter durch die Kurve einen Kilometer vom Ziel gefahren. Vor mir noch ganz vorne Alex Dowse, hätten dann zwei von Quickstep und dann sind die eigentlich super das Ding angekachelt und dann kam es halt so, dass ich erst bei 300 Meter vom Ziel vorne war und dann einfach mal losgefahren bin und erst noch ein bisschen unglaublich nach rechts geschaut habe, dass ich ja jetzt auch einmal selber im Sprint bin. So kam es dann aber einfach und ja, dann habe ich durchgezogen. War ganz schön lang, hat auch ganz schön wehgetan, aber war auch ganz geil. Und ich dachte eigentlich, dass sie jetzt jeden Moment an mir vorbeifliegen würden, aber als ich dann gesehen habe, dass sie eigentlich auch nur ganz langsam näher kommen und die Linie mal näher kommt, habe ich lange Zeit an den Sieg geglaubt. Und dann kamen sie aber eigentlich genau pünktlich bei der Linie, sind sie aufgerollt und noch an mir vorbeigerollt. Ich war mir dann gar nicht sicher, was ich geworden bin im ersten Moment, weil wir so mit 5 Mann auf einer Höhe waren. Und als ich im Bus war, habe ich gehört, dass ich Dritter geworden bin. Ich bin natürlich erstmal gefreut, dass es noch fürs Podium gereicht hatte. Und als ich dann mir das Zielfoto angeschaut habe und den Sprint nochmal im Replay, habe ich eigentlich erst so richtig realisiert, wie nah ich wirklich dran war am Etappensieg. Und Gaviria sich eigentlich nur noch am Tigersprung vorbeigeekelt hat, sag ich mal. Zwischen uns war es ja wirklich ganz knapp um den zweiten Platz und ja, Akkes war ja schon eine halbe Radlänge vor uns, aber auch das ist nicht super viel gewesen und ich meine gut, hinter Gaviria und Ackermann Dritter zu werden, ist sicherlich keine Schande, das sind zwei der besten Sprinter der Welt und damit auf denen auf einer Höhe zu sein, ist erstmal natürlich cool für mich, aber ja, trotzdem ist natürlich immer so ein bisschen gemischte Gefühle, wenn man so nah an einem Sieg dran war. Hätte man natürlich auch gerne abgeschossen. Ich habe dann natürlich noch ein paar Mal das Video auch angeschaut und dann im Nachhinein fallen immer so ein, zwei Kleinigkeiten auf, die man hätte besser machen können. Aber ja, das sind halt im Endeffekt nur 15 Sekunden und da überlegt man nicht, sondern macht einfach. Gebe ich aber gerne an Staufi ab. Kann er ja mal analysieren. Ich glaube, ich habe einfach, bin ein bisschen zickzack gefahren und nicht gerade zur Linie. Und ich hätte auch am Florian Seneschall, der das Ding vor mir angekachelt ist, wäre ich lieber links vorbeigegangen, anstatt rechts den weiten Weg zu gehen. Aber gut, das sind dann natürlich so Kleinigkeiten, die dann am Ende einen halben Meter ausmachen. Aber trotzdem im Großen und Ganzen ist es erstmal schön gesehen zu haben, dass ich da vorne dabei war, die Form stimmt und der Giro kann kommen. Also jetzt kommen erstmal noch ein paar Etappen bei Tirreno, aber hoffe, dass es so weitergeht und ich nochmal nah dran komme und dann vielleicht mal was abschießen kann. Das wäre natürlich mega.
Ja, aber bleiben wir doch. Ich würde sagen, wir bleiben kurz in Italien.
Ja, stimmt, genau. Oder? Wir können eigentlich komplett bleiben, ja.
Denn das ist das einzige Rennen, was aus deutscher Sicht ja richtig gut läuft.
Vierter im Gesamtklassement, genau. Und erster im Gesamtklassement. Bis zur heutigen Etappe ist ja schon wieder eine weiter.
Ackermann schon zwei Sprints gewonnen. Mhm. Den ersten in beeindruckender Manier, also auf typische Art und Weise, wie es Ackes halt manchmal so macht. Der findet Wege im Sprint, die ja andere Sprinter, glaube ich, nie sehen würden, selbst nicht, wenn sie sich den Sprint in der Wiederholung nochmal angucken. Und das ist halt die große Stärke von einem Ackermann, ne? Der hat so einen Instinkt einfach und findet da auf der rechten Bahn zwischen Bande und den anderen Kontrahenten noch einen Weg. Ja, einfach einen krassen Sprint gefahren, auch auf den letzten, weiß ich nicht, halben Meter noch an Gaviria vorbei, der, glaube ich, mit allem gerechnet hat, außer dass da rechts der Ackes noch durchpasst.
Super geile Fotos, wie Gaviria einfach nur lacht, als Ackes an ihm vorbeifährt und jubelt, weil er sich halt eigentlich, ich meine, der konnte ja Ackes Weg dahin nicht sehen. Der muss sich einfach nur denken, so, scheiße.
Allerletzten Meter. Wie passt der da durch?
Ja. Ja, genau, das dachte er wahrscheinlich. Und es war krass, wie viel schneller er war. So, ne? Ja. Also 10 Meter nach dem Ziel hatte er auch deutlich eine Radlänge Vorsprung.
Der muss ja auch noch zwei Tritte auslassen so und fährt das im Sitzen zu Ende und hat aber einfach 5 km/h mehr.
Er sah so ein bisschen aus, wenn er einen Motor gehabt hätte, so einen Behelfsmotor, den so nach vorne schiebt. Das sah echt krass aus. Ne?
Ich meine, er war halt komplett im Windschatten, ne? Das darf man nicht vergessen. Aber hat mal wieder gezeigt, dass er da eben einer der Top-Sprinter der Welt ist. Also zu den Top 5 gehört er schon eigentlich jetzt ein bisschen länger. Und ich habe direkt so aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis Nachrichten bekommen, warum fährt eigentlich Ackermann keine Tour? So, und ich glaube, die Frage musste Paul heute auch beantworten bei der Übertragung.
Ich glaube, die stellt man sich
sogar. Und ich bin gespannt. Also,
ja, und die haben sie auch Ralf Denk gestellt im ersten bei ARD. Ich meine, Ralf hat ja gesagt, dass Ackes die Chance bekommt, solange er bei ihm im Team ist oder noch bei ihm im Team das erste Mal bei der Tour dabei ist. Er hat nur noch Vertrag nächstes Jahr. Somit hat Ralf eigentlich schon angedeutet, dass Ackes, wenn alles normal läuft, im nächsten Jahr dabei ist. Aber ich meine jetzt mit der Verpflichtung von Wilco Kelderman, wir kommen ja auch noch dazu, wegen Bora alles, das gerade verpflichtet hat, sehe ich das irgendwie schwierig, so mit Buchmann für Gesamtwertung, Ackes für Sprint und dann eventuell noch Peter Sagan fürs grüne Trikot, dass du irgendwie da drei Kapitäne hast. Und ich glaube, da möchte ich nicht in der Entscheidungsposition stecken, diesen Winter, und zu sagen, okay, einer von euch bleibt zu Hause. Und das ist sicher nicht Buchmann, sondern entweder Sagan oder Ackes dann doch wieder, weil, ich weiß nicht, wie ihr es seht, ich finde drei Leute in dem Team schwierig, wobei wir ja wissen, dass Ackes halt zumindest mal ein oder zwei für ein Leadout benötigt und Sagan ja auch irgendwie einen Awesome dabei haben möchte. Bin ich mal gespannt, wie sie das handeln, und dann braucht Buchmann ja auch noch welche für die Berge.
Ja. Könnt ihr euch nicht vorstellen, dass Sagan von sich aus sagt, dass er mal nicht Tour fährt?
Einfach ja, weil also er, was sagen die Sponsoren?
Meine Theorie dazu war eigentlich, dass wenn Sagan jetzt dieses Jahr nochmal das grüne Trikot holt, dann fährt er vielleicht nächstes Jahr nicht die Tour.
Holt er aber nicht.
Ja, das sieht gerade nicht so gut aus.
Das sieht, sah dann, nachdem ich die Überlegung hatte, 30 Minuten später ganz anders aus. Also jetzt wird es ziemlich spannend. Wobei jetzt auch noch die Etappen kommen, aber dazu später vielleicht nochmal genauer. Ich weiß gar nicht, ob es nicht theoretisch sonst möglich wäre, eben einem Ackermann die Möglichkeit zu geben, bei einer kompletten Flachetappe eben zu sprinten und trotzdem noch mit Peter Sagan aufs grüne Trikot zu fahren. Also ich denke, das geht irgendwie schon.
Ich finde das halt
ist so natürlich nicht einfach, aber das wäre natürlich dann schon wieder so ein Tanz auf drei Hochzeiten, was natürlich die Chancen jetzt nicht erhöht, bei irgendeiner erfolgreich zu sein.
Jetzt mal aus der Fanposition, und vielleicht ist die aber auch irgendwie nicht die normale Fanposition, finde ich es unfassbar langweilig, dass der jedes Jahr aufs grüne Trikot fährt. Das ist so.
Das stimmt.
Was soll das? Ey, wieso muss man denn immer wieder dasselbe gewinnen? So, warum will man dann? Ich meine, Sagan hat schon unheimlich viel sonst gewonnen, klar. Aber jedes Jahr wieder diese grüne Trikot-Geschichte, was jetzt insgesamt nicht so mega spannend ist, ich vermute fast, dass er sich das selber denkt. Was die Sponsoren dazu sagen, ist natürlich wieder eine andere Sache. Paul?
Ja, ich wollte es gerade sagen. Also ich glaube auch, dass er wahrscheinlich selber nicht so richtig Bock hatte, bis zu dem Zeitpunkt, wo er gemerkt hat, dass er richtige Konkurrenz bekommt, weil jetzt auf einmal kann er ja auch wieder richtig sprinten. Und heute, wir sind jetzt gerade am Mittwoch, 9. September, hätte er fast die Etappe sogar gewonnen. Und er findet ja so seine Beine wieder, aber ja, im Vorfeld sah es für mich auch eher so aus, als wenn er gar keinen Bock hätte. So ist so ein Übel, weißt du? So, er muss es halt machen, so nach dem Motto. Aber ich glaube, jetzt ist er angefixt. Ja, mal schauen, was wir jetzt da noch sehen bei der Tour. Ich glaube, es kann ziemlich spannend werden.
Ja, ich glaube schon, dass der könnte es verstehen, wenn so nach dem 6., 7. Trikot die Motivation nicht mehr so hoch ist wie beim 1. oder 2. Aber ich glaube schon noch, dass die Tour eben das Ereignis für Peter Sagan ist im Jahr. Ich glaube, das ist für ihn sogar wichtiger als irgendwie die Flandern-Rundfahrt oder Paris-Roubaix.
Aber wollte er nicht dieses Jahr schon den Giro fahren und ist dann wieder umgeschwenkt?
Ja, eben, das zeigt es ja genau. Ne? Nee, also es sollte Tour und also Giro und Tour sein. Mhm. Und er startet ja sogar jetzt dieses Jahr beim Giro und nicht bei den Klassikern. Und das Gefühl hatte ich irgendwie schon immer, dass solche Rennen halt für ihn ein so Rennen wie jedes andere sind. Das kann kein Belgier auf der Welt verstehen. Es gibt da nur ein Rennen, die Flandern-Rundfahrt. Aber ich glaube schon, dass so die Tour eben für Peter Sagan so das Event des Jahres ist und dementsprechend auch nach dem 6. Trikot wahrscheinlich immer noch motiviert dafür ist. Und man muss ja auch mal ehrlich sagen, es ist ja auch so das größte Radsportereignis des Jahres. Mhm. Und ich denke mal, da ist dann trotzdem die Motivation noch da. Ich meine, umsonst hat er es nicht die ganzen Jahre gewonnen. Und es geht natürlich auch immer noch um Etappensiege, auch wenn er aufs grüne Trikot fährt. Und das ist ein Rennen zu gewinnen, ist halt einfach schon geil. Und wenn es dann bei der Tour ist, ist es auch am geilsten, schätze ich mal. Und kann schon, glaube ich jetzt nicht, dass er da so, ja, einfach das so gar keinen Bock mehr drauf hat. Also wenn,
nee, dann, also ich, auch, ist also ich glaube, gar keinen Bock, sagen wir auch motiviert. Nicht. Aber es sieht halt, also es hat jetzt schon so ein bisschen den Eindruck gemacht, aber ich würde auch sagen, dass es sich jetzt nochmal gedreht hat. Gerade in den letzten Tagen sah irgendwie auch anders aus, aber ich meine, er ist halt auch Peter Sagan, ne? So die Interviews sind ja bei ihm immer so ein bisschen läppisch und locker und er nimmt eh nichts ernst, vor allem nicht sich selber. Und aber ich glaube, jetzt hat man schon irgendwie wieder gemerkt, okay, gut, der will halt das Ding auf jeden Fall nach Hause bringen. Was natürlich auf jeden Fall jetzt schwieriger wird.
Ja, man dachte es so, ne? Irgendwie war die Leichtigkeit halt irgendwie nicht da. Aber das haben wir in der letzten Folge ja schon mal so angeschnitten. Es war ja auch vorher irgendwie nicht so ein wirkliches Erfolgserlebnis da. Und das ist, glaube ich, für einen Sprinter halt wichtig, ne? Dass du halt vorher schon mal irgendwie ein bisschen Selbstvertrauen tankst. Und das hat irgendwie in den ersten Sprints gefehlt. Und vielleicht kam deswegen auch so der Eindruck so, ja, okay, dann nimm's nicht so ernst. Aber ich glaube, da hat sich schon in der ersten Tourwoche bei ihm so eine gewisse Frustration aufgebaut, die man, glaube ich, dann heute im Sprint auch ganz gut sehen konnte. Da ist er durch eine Lücke gefahren, wo eigentlich keine war. Hat da eben Körpereinsatz gebracht, der meiner Meinung nach im Rahmen war, aber gerade jetzt in der Situation natürlich sanktioniert wurde und er wurde dann eben auf den letzten Platz seiner Gruppe verbannt. Und ja, ich bin gespannt. Also ich glaube nicht, dass er das grüne Trikot jetzt schon abgeschrieben hat, obwohl 70 Punkte aufzuholen fast unmöglich sind. Wobei eben noch ein paar gute Sprintwertungen in den Zwischenbergen liegen, in dem Sam Bennett vielleicht keine Punkte holen kann. Und,
ja, aber gut, aber das heißt natürlich aber auch, dass Bora jetzt die Taktik, ich meine, sie haben ja, müssen sich ja um die Gesamtwertung keine Gedanken mehr machen. Gregor Mühlberger ist heute raus. Die werden ja jetzt einfach auf Krawall fahren müssen, ne? Also du holst die Punkte halt nur über Krawall zurück und es gibt schon noch so zwei Sprints, mindestens. Und da würde ich jetzt Sam schon immer noch stärker sehen. Also das heißt, selbst die Zwischensprints, da müsste er jetzt ja mal drei gewinnen, ne? Also auf drei Etappen die gewinnen und Sam gar keine Punkte holen. Und selbst dann wird es noch nicht reichen. Also es ist schon echt ein großer Rückstand und ich glaube, Sam ist auch noch mal richtig motiviert und man wird
ja.
Also
ja, natürlich.
Ich bin echt gespannt, wie auch die Koenig Quickstep das taktisch jetzt angeht, ob man eventuell sogar Julien Alaphilippe dafür opfert, um dieses grüne Trikot auch auf taktischem Wege behalten zu können, weil du kannst ja schon auch von De Koenigs Seite aus mit einer aggressiven Fahrweise dafür sorgen, dass Peter Sagan abgehängt wird, wenn er irgendwo in der Gruppe ist, ne? Und selbst Sam nicht mehr da ist. Also da gibt es ja mehrere Möglichkeiten und ich glaube, das wird echt noch ein geiles Rennen, weil du halt einfach zwei starke, also du hast einen mega starken Rennfahrer plus auch ein sehr starkes gegnerisches Team, ja, was da auch irgendwie kontern kann über andere Wege. Und ja, ich bin echt gespannt, was sich da noch so tut in den nächsten anderthalb Wochen.
Ich finde es schon fast spannender als die Gesamtwertung jetzt.
Ja, auf jeden Fall.
Definitiv.
Und das hätte ich auch nicht gedacht, dass das mal spannender wird, das grüne Trikot. Und dann hast du ja noch diese Soap-Komponente da drin, dass Bora ja Sam Bennett, glaube ich, so ein bisschen Steine in den Weg gelegt hat beim Wechsel. Und jetzt erst abgegeben hat zu Quickstep und das glaube ich irgendwie, ich weiß nicht, ob da einer Insights hat, aber nicht die beste Geschichte war und der denen jetzt vielleicht das grüne Trikot wegnimmt. Und wenn sie keinen Etappensieg holen und nicht das grüne Trikot und in der Gesamtwertung nichts reißen, dann wird das nicht so eine geile Tour für unsere bayerischen Freunde.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, also nicht so, wie er hofft, ne?
Ja, ja, klar.
Ich meine, man muss ja die Umstände berücksichtigen, aber was ich finde, es ist halt schon in Deutschland jetzt einfach abgeschrieben, das Ereignis.
Ja, stimmt.
Ja, also, das stimmt. Ja, das stimmt.
Ich hab jetzt mal auch die Presse so verfolgt und ja, eigentlich steht da schon gar nichts mehr über die Tour drin. So, es ist einfach, in Deutschland jetzt ist dieses Event abgehakt, so, das findet nicht mehr statt. Wo in der ersten Woche oder im Vorfeld noch jeder mitgefiebert hat, ja, okay, kann hier Buchmann um den Sieg mitfahren? Ich meine, es geht natürlich immer nur um den Gesamtsieg in Deutschland, das ist ja klar, aber irgendwie, seit das dann so, ja, selber auch gesagt hat, danach war eigentlich so die Tour vorbei gefühlt.
Auch also, geil, dass er es so direkt total gesagt verpufft. Hat. Ne? Dafür liebe ich ihn ja so ein bisschen. Er ist ja echt, man kriegt nicht so viel aus ihm raus, aber wenn er was sagt, dann sagt er halt irgendwas ganz Straightes. Und dann hat er halt auch nicht rumgemacht mit seinen 5 Minuten Rückstand, die er da hatte, sondern direkt gesagt, kein Bock mehr, ich bin raus. Er hat wahrscheinlich auch gewusst, dass mit seinem Rücken nicht mehr zu holen ist, aber so deutsche Presse technisch wäre es wahrscheinlich irgendwie noch, hättest du die noch 3 Etappen dabei halten können, wenn du gesagt hättest, ja, wir holen das zurück, wir kämpfen, bla bla.
Ja, zumindest so, aber also die Leute, bei denen, ich kriege das ja so ein bisschen dann mit, die irgendwie sind die dann so enttäuscht, ne? Und dann sagen die so, oh nee. Und ich meine, das ist ja eigentlich auch Quatsch. Gerade jetzt könnte es ja auch nochmal spannend werden, so aus deutscher Sicht mit einem Team, was dann komplett auf Etappensiege fährt. Ich meine, da haben wir ja 3 jetzt noch, die da auf jeden Fall mitmischen können, ne? Mit Kemner, Schachmann, so wenn er jetzt wieder fit ist und eben auch Buchmann selber. Dazu kommen noch alle anderen deutschen Starter, die aus einer Ausreißergruppe irgendwie immer mal was reißen können. Aber ansonsten ist so aus deutscher Sicht eher so ergebnismäßig mau. So irgendwie. Und das.
Ey, pass auf, ey. Ist dieses Jahr.
Das ist halt irgendwie so. Die Deutschen, die sind halt immer noch so, ja. Wenn die Leute gewinnen, dann verfolgen es irgendwie, aber ansonsten dann halt gar nicht mehr. Und das finde ich halt irgendwie so ein bisschen strange.
Am Ende holt André Greipel noch die Kohlen aus dem Feuer.
Ja, also tendenziell könnte es auf jeden Fall in Paris ganz gut aussehen, ne?
Ja.
Also ich war gestern echt überrascht, ne? In den Crosswinds, also in den auf der Kante hat er sich echt gut bewegt im Feld und auch der Sprint sah schon nicht schlecht aus. Und ja, ob es jetzt für einen Sieg reicht, weiß ich nicht, aber mich würde es nicht überraschen, wenn er nochmal irgendwie Top 3 fährt bei einem Sprint.
Heute.
Ja, ich glaube, heute wäre es dann auch zu schwer gewesen.
Heute
für ihn,
fährt der Hofstetter wieder, der ist ja auch nicht schlecht.
Hm?
Der Hofstetter von denen ist ja auch nicht schlecht, der fährt heute wieder. Ich glaube, der musste auch irgendwie bremsen da, ne?
Ja, aber ich glaube, der ist kein Siegfahrer, ne? Mm. Und André ist ein Siegfahrer. Ich glaube, wenn André so nochmal den Moment hat, dann kann er auch gewinnen oder solide Top 3 fahren. Hofstetter sehe ich halt so 5, Position 5 bis 10, so konstant.
Der hat das ja schon einen gemacht, oder?
Genau, ja. Von daher mal abwarten, ja.
Dieses Israel-Startup-Team hat noch kein World-Tour-Rennen gewonnen, oder?
Habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm.
Also ich habe gestern habe ich was gelesen.
Die gestern fast ein Vorbereitungsradrennen gewonnen.
Gestern habe ich was gelesen, dass die Platzierung von Rick das zweite Mal Top, also dritter Platz ist das beste Ergebnis von denen.
Ja, kann schon gut sein, ne? Aber ich glaube, die meisten Siege fallen auch irgendwie einem Team. in den Schoß, mhm, oder wenn man es so sagen kann. Ich glaube, die Hälfte der Rennen hat er sowieso Quickstep schon gewonnen. Mhm. Und ja, ich meine, das Team ist jetzt im wievielten Jahr in der World Tour, ne? Das kommt natürlich auch von einem Level, das muss sich auch erst entwickeln. Also,
das ist gar keine Kritik von mir. Ich finde es einfach,
spannend, okay,
dass sie sich da so hinarbeiten, so langsam. Und dass wir dann halt auch so die Leute kennen, die da quasi mitverantwortlich sind. Ich meine, so Nielsen, ja, kann auch immer mal noch einen raushauen, ne? Ich meine, der ist auch noch in the mix, hat sich bis jetzt nur einmal gezeigt in der Spitzengruppe.
Und einmal hingelegt.
Ja. Aber ansonsten ist er auch immer im Bild. Oder?
Ja, genau. Hinten halt, ne?
Immer so hinten. Ja,
immer
ist der neue Stephen Cummings.
Von weitem schon zu sehen.
Ja, aber sonst.
Genau. Jetzt sind wir eh schon komplett bei Tour de France. Ich hätte zwar noch ein Tirreno-Ding gehabt, aber hier mein Fund bei Tour de France ist zwar auch schon älter, aber ist Jérôme Cousin.
Ey Junge, lass mich in Ruhe mit dem, ey. Also den kann ich mir halt echt nicht anschauen im Fernsehen, ne? Das ist,
wie witzig das ist, halt, ist er bitte und warum fährt er nicht bei EF?
Ja, ich meine, ey, und hast du mal gesehen, wie der in der Spitzgruppe fährt? Der fährt über den Berg und der attackiert sich dann selber immer.
Ja.
Der fährt über die Kuppe und dann sprintet er die ersten 200 Meter, um sich dann aufs Oberrohr zu setzen.
Und das ist Hauptsache Trikot auf, Brusthaare raus, Riesenfoko hinten.
Top-Typ. Ist schon einfach ein geiler Typ, Mann, ey. Aber jetzt halt so in der Spitzengruppe, den und zu kommentieren, ist auf jeden Fall auch hart, ey.
Was halt auf jeden Fall auch eine Leistung ist, die ich finde immer gewürdigt gehört, ist, er ist Letzter im Gesamtklassement.
Ja.
Mit Auge wahrscheinlich.
Ja, aber ich meine, irgendwie steht der für mich jetzt auch schon so für die Tour dieses Jahr so ein bisschen. Ja, wir hatten jetzt so oft schon so einzelne Ausreißer. So, ne? Oder gar keine Ausreißer. Mhm. Weil eigentlich hat auch keiner mehr Bock und dann brauchst du halt einen Jérôme Cousin, damit überhaupt irgendwas passiert an dem Tag.
Ja, aber ich finde das super interessant,
gerade zu beobachten.
Die Pro-Teams so. haben diese alle in der Aufgabe. Gofidis hat Guillaume Martin, Akea Samsic hat Nairo Quintana. Dann wäre es noch dabei, ganz ehrlich, B&B Hotels, ja, ausladen Hotel nächstes Concept. Jahr.
Und ausladen.
Ja, aber nee,
ausladen
Moment
und
mal kurz, ich finde das ja gut.
Wanty zurück.
Ich finde das ja gut, weil ich finde diese Fernsehattacken und dass ich dann mir den ganzen Tag eben nur die Wildcard-Teams vorne in einer Dreier-, Vierer-, Fünfer-Spitzengruppe angucke, wie sie da halt, ja, Hauptsache im Fernsehen und sinnlos durch die Gegend fahren. Ey, sowas brauche ich mir nicht anzugucken. Nee, dann gucke ich mir halt lieber irgendwie.
Was machst du sonst auf so einer Etappe
an?
Paul,
nee, aber, ja nee, aber gut, ich meine, dann muss man so eine Etappe vielleicht nicht 5 Stunden lang übertragen und überträgt halt nur das Finale. Aber ich meine, das ist halt auch Radsport.
Ja.
So, und immer diese Show-Attacken, die finde ich ja sowieso so dämlich und ich würde als Sportstellenleiter nie im Leben so eine Taktik vorgeben. Mhm. Weil entweder fährst du zu einem Radrennen, um ein Ergebnis zu fahren, oder du fährst halt ein anderes Radrennen, was nicht so groß ist, um das Ergebnis zu fahren.
Ja, aber Paul, so, ist,
das ist zumindest
ist
mal meine Meinung.
Gar keine Sorge, denn nächstes Jahr ist dann einfach Alpecin dabei. Leider nicht Wanty, aber Cofidis, Arkea und Alpecin halte ich jetzt schon mal fast für gesetzt für nächstes Jahr.
Hauptsache BB-Hotel nicht mehr.
Ja.
Ja, ich meine, die haben eigentlich mit Kokar einen dabei, der auch bei den Sprints immer mal für eine Überraschung gut ist, der auch Dritter ist in der Wertung ums grüne Trikot. Ich meine, der ist schon abgeschlagen auf Platz 3, aber so ganz unverdient sind die jetzt auch nicht, ne?
Ich würde so gerne Franzosen-Bashing machen, aber dann bin ich wieder der Rassist hier. Aber das ist so ein, die fahren so französisch Radmann. Das ist unglaublich.
Die haben eigentlich heute den Sprint auch angefahren. Also die haben schon auf jeden Fall eine
Daseinsberechtigung. Ich schenke dir ein B&B-Hotel-Trikot. Konzept, Vital, Konzept, oder wie auch immer sie heißen, Trikot. Aber Pierre Rolland, ich glaube, der hat eine Attacke gesetzt, das letzte, was wir von mir gesehen haben. Dann
ich wusste gar nicht, dass der noch Rad fährt, Pierre Rolland.
Ja, doch, der fährt noch Rad. Und
gar nicht so Brian schlecht.
Cocor, gestern, der attackiert 600 Meter vor dem Zwischensprint, fährt er einfach los, als wenn das ein Ortsschild-Sprint wäre bei einer Donnerstagsrunde. Also irgendwie, die fahren echt sehr wirr Rad und klar haben die ihre Daseinsberechtigung. Die haben ja, alle Teams haben ihre Daseinsberechtigung, aber das ist halt so richtig, Ich verstehe das nicht. Also
ich weiß nicht, warum
ich wünsche mir Wonti so zurück mit ihren neongelben Cube-Rädern und den
Fall, Mann.
Rosanen
also
Lenkerband.
Nichts gegen Wonti, aber ich finde diese Taktiken eigentlich, also nur damit es eine Bewegung in einem Radrennen gibt, Teams einzuladen, das finde ich einfach total dämlich. Also jedes Team sollte mit irgendeinem Ziel da antreten.
Ich fand diese Etappe, wo keine Ausreißergruppe ging, total geil.
Alter,
so, also ich meine, kommentieren war die natürlich scheiße, aber
ja,
dann,
die Hölle.
Ey,
ja, aber nur halt deswegen, also ich meine,
siehst, das ist eine Überführungsetappe.
Nee, aber da musst du den Radsport halt auch irgendwo ändern. Du sagst es ja selbst, aber du sagst auch, Teams haben eine bestimmte Aufgabe in einem Radrennen. So, und es gibt halt Teams, die sind nicht in der Lage, weder eine Etappe realistisch zu gewinnen, weder das grüne Trikot zu holen, Punktetrikot, Bergtrikot, was weiß ich, oder halt die Gesamtwertung zu gewinnen. So, dann ist deren Aufgabe, uns zu
unterteilen. Du beschwerst dich ja über die, in Anführungszeichen, französische Fahrweise, und dann finde ich es ja irgendwie auch paradox, dann es zu kritisieren, wenn sie es nicht machen.
Ich beschwere mich nicht über die
Weißt du?
Er findet es ja gut, dass Jérôme Cousin
sich selbst attackiert. Ich finde es zum Beispiel ja super geil, dass sich so FDJ in den letzten Jahren, also Groupama heißen die ja mittlerweile, zu einem Team eben entwickelt hat, was ganz anders fährt, genauso Agi Désert. Und ich bin dafür, dass eigentlich diese ganzen kleineren französischen Teams eben sich auch in die Richtung entwickeln sollten. Ne? Und ich meine, wenn sie das Budget dafür haben, sich mal irgendwann Topfahrer zu leisten, dann sind eben auch gar keine Teams mehr übrig, die überhaupt so eine Taktik fahren könnten oder sollten, weil sie dann eben über Leistung repräsentiert.
Nee, Staufi, also übrigens, was ich mit französischer Fahrweise meinte, sind einfach weirde, also so ganz komische Taktiken, wo du denkst, was machen die da eigentlich? Oder wie, ich weiß nicht, wer das war, einer von Agi Désert, der attackiert am Berg, merkt auf dem halben Weg der Attacke, mein Schuh ist noch nicht fest, macht sich einen Schuh fest, fährt vors Feld und attackiert dann. Das tut mir leid, aber das ist halt so ein Ding, das machen, so das meine ich. Vor einer Gruppe herfahren, habe ich auch alles gemacht, vom Feld, das ist für mich keine französische Fahrweise. Ich meine, das ist halt, gehört zum Spiel dazu.
Das soll weg aus dem Spiel. Dann lieber die Etappe ein bisschen kürzen oder irgendeine Schwierigkeit einbauen.
Ja, gerne, Mann. Gerne, mach die Etappe 80 Kilometer, den ganzen Tag geballert, finde ich auch gut. Kommentiere ich nur 2 Stunden.
Ja, oder so, wie so Schneekanonen, so Windkanonen aufbauen. Das finde ich geil.
Boah, richtig gute Idee.
Also ich bin ja auch dafür, dass die Radrennen kürzer werden und attraktiver. Aber solange es nicht der Fall ist, hätte ich schon gerne, dass irgendwas dazwischen passiert. Und auch wenn die hinten im 30er-Schnitt durch die Gegend eiern, dann einfach schickt halt irgendeinen vorne raus und dann ist gut und dann haben die hinten auch was zu tun. Aber und alle sind zufrieden.
Heute war ja mal so eine Etappe, beziehungsweise relativ am Anfang der heutigen Etappe hatten wir diesen einzelnen Führenden.
Ja.
Und dann hat sich im Feld überlegt, eigentlich doch scheiße, wir machen es jetzt mal schwer und hat nochmal 6 richtige Fahrer rausgeschickt, die dann aber auch gleich wieder von Quickstep neutralisiert worden sind. Also es war ja schon mal ganz kurz spannend und cool, das zu sehen. Weil sowas passiert ja super selten, wenn schon irgendjemand weg ist.
Ja, ich glaube, da wurde vielleicht den Fahrern dann auch selbst zu langweilig. Und die dachten sich so, okay, also die einzige Möglichkeit, die es auch eben auf so einer Etappe hat, ist, wenn du Gruppe, sag ich mal, ab 6 Mann, und da müssen halt auch Leute dabei sein, die eben auf dem Profil von einer Etappe richtig Gas geben können. Ne?
Pösti hat auf jeden Fall
Bock.
Die
haben eine realistische Chance und eben auch dann nicht nur aus einer Fehlberechnung vom Feld quasi es schaffen, ins Ziel zu kommen, sondern eben auch auf Stärke so ein Rennen dann fahren zu können. Und ja, ich denke mal, da waren, glaube ich, 4 Belgier in der Gruppe. Die haben sich auf jeden Fall vorher irgendwie abgesprochen. Und gegebenenfalls dann noch so ein, ich weiß nicht, welcher Schweizer da jetzt dabei war.
Küng.
Haben sie ihn noch vielleicht mitgenommen, weil sie wussten, der ist eine gute Hilfe. Und Pösterberger war direkt auch mit dabei. Ja, wäre mal interessant gewesen, wenn die das Loch nicht direkt zugefahren hätten.
Das am Schluss von Quickstep war auch eine weirde Aktion, oder? Kannst du mir die erklären, Andi, dass sie kurz Pöstlberger Leadout gefahren haben da?
Nee, da ist ein Loch gerissen.
Die wollten die Lücke direkt schließen und da hat eben an dritter Position irgendeiner ein Loch reißen lassen. So, das war jetzt keine geplante Aktion
aber
von Quickstep.
Dann haben die ja trotzdem durchgezogen.
Ja, es war eine schnelle Entscheidung aus dem Auto, ne?
du hast da eben Askren und Dschungels, warum nicht? Also die könnten so ein Ding auch mal durchfahren. Ich glaube, hinten hat Roger Kluge super stark das Ding eigentlich in Schach gehalten, bis dann die Sprinterteams übernommen haben oder andere Sprinterteams übernommen haben, das Loch zuzufahren. Aber ich glaube, hätte der da nicht so schnell geschaltet, dann hätte das eben auch ganz anders ausgehen können heute.
Ja, ein bisschen schade eigentlich. Hätte ich gehofft auf diese Dreier-Konstellation.
Ja, ich muss sagen, ich habe ja hier ein Tippspiel heute auf Caleb Ewan getippt, deswegen war mir das ganz recht.
Ja, ich habe meine 10 Euro Buchmann natürlich schon verloren, die ich relativ optimistisch mit
auf einen Tour-Sieg,
hoffenden. Okay, du willst ja, wenn dann auch Geld gewinnen, ne?
Genau so funktionieren Wetten. Man wettet es immer nur auf die besten Quoten.
War schon so ein bisschen optimistisch gesetzt. Und apropos Geld, wir wissen dann jetzt seit heute auch, was Make Radsport Gangster gern kostet, nämlich 200 Schweizer Franken. Ich hole kurz aus, denn es laufen ja auch schon wieder Amateurradrennen hier in Nordrhein-Westfalen, jetzt 2 oder 3 Stück in den letzten 3 Wochen. Da haben wir auch schon wieder Mittelfinger fliegen sehen. Ich habe es ja schon wieder echt gefeiert. Ich habe es hier noch nicht erzählt, wollte aber, denn die Amateurteams hier liefern sich ja so ein bisschen ein Duell. Und im ersten Amateurrennen war so ein Holländer, der aus einer, ich glaube, 6-Mann-Spitzengruppe oder so, wohl die deutschen Mitstreiter informiert hat, er kann nicht mehr und er wird nicht sprinten, hat das dann natürlich doch gemacht und gewonnen. Und dann hat Teutenberg Junior sich nicht mehr halten können, musste aber keine 200 Franken Strafe zahlen, glaube ich. Heute Wout van Aert. Staufi, was sagst du zu dem Schritt? Du hast eigentlich eben schon gesagt, ne, dass du, dass eigentlich wäre es klar gegangen. Vor 3 Monaten wäre es noch klar gegangen.
Nee, Mann.
Nicht?
Ja, ich habe es mir oft angeguckt. Im ersten Augenblick sieht es natürlich super krass aus. Mhm. Wenn man es 2-3 Mal gesehen hat. Ja, es liegt zu keiner Zeit irgendwie eine Gefährdung vor, ne? Sagen wir mal so.
Van Aert macht halt auch mit, so, ne? Also es ist für ihn.
Nee, der macht nicht mit.
Es ist für ihn keine Gefährdung und deswegen lässt er sich in dem Moment auch nicht anmerken, dass er sich dann doch bedrängt
gefühlt hat. Ja, aber das macht ja die Aktion an sich nicht besser. Also nee, die Intention dahinter.
Ja, stimmt.
Ich meine, man hat jetzt auch aus anderen Perspektiven gesehen, dass da eben auch Zuschauer eine Kamera quasi in die Fahrbahn reinhalten und dass Sager mit der Aktion natürlich aktiv seinen Gegner aus dem Weg drückt oder drücken will auch, aber auch irgendwie auch keine Wahl hat.
Genau, er drückt ihn sonst eben in die auch nicht in eine Bande rein und
nee, also meiner Meinung nach wäre es ist halt so gerade so im Rahmen zu sagen, okay,
wie oft hast
du es
angeschaut
durch?
Aus verschiedenen Perspektiven?
10 Mal.
Also von
oder so.
Oben. Ja, ich habe es jetzt auch ewig oft angeschaut. Ich finde halt gerade, es ist jetzt, alle kommen jetzt mit der Kamera, aber keiner weiß ja wirklich, wo die, also wie weit entfernt die, weil das Bild von der Kamera ist von vorne. Du weißt nicht die Distanz von der Kamera zu Sager in dem Moment. Und außerdem fährt.
Ja, ich glaube nicht, dass er es deswegen gemacht hat, aber.
Ja, genau. Aber das möchte ich gerne, dass wir es gerade nochmal sagen, weil alle tun jetzt gerade so, als wenn er es deswegen gemacht hätte.
Nee, also der. Ich finde es halt so, es gibt da genau so eine Schnittstelle, ne? Also die, du kannst es halt ganz klar sanktionieren. Du könntest es aber auch nicht sanktionieren. Ich finde das gerade so genau auf der Grenze. Wie gesagt, also ich glaube nicht, dass da zu irgendeiner Zeit eine Gefährdung quasi irgendwie von Wout van Aert oder so dabei war. Ich meine, klar, beide nehmen dadurch einen Eintritt raus und am Ende haben, glaube ich, 10, 20 Zentimeter über den Sieg entschieden.
Ja, gut, aber.
Das kann man anmerken.
Ja, aber das Grundproblem, was wir einfach haben, weshalb auch so schwere Stürze manchmal passieren, dass er durch eine Lücke wollte, die nicht da war, und er hat sich den Platz verschaffen, dadurch, dass er seinen Körper eingesetzt hat, und das ist halt nicht in Ordnung. Und das ist halt das, was sie sanktioniert haben. Wir haben ja nicht an sich sanktioniert, dass er ihn berührt hat, glaube ich.
Ja, Moment, der hat ja den Fahrer davor, der mit dem gleichen Abstand zur Bande gefahren ist, schon überholt, ja, also ohne den zu touchieren, und er dann macht er sich nochmal aktiv Platz, einfach um vielleicht auch eben das zu verhindern, dass die Bewegung in die Bande geht. Also
ja gut, aber dann kann er da nicht durchfahren.
Da war schon eine Lücke da. Ja, ich gut, natürlich, also wenn man das jetzt so, aber wie willst du demnächst Sprints fahren lassen? Also ich finde, klar muss man wirklich gefährdende Aktionen, die bewusst so gemacht werden, also ich muss, man muss dazu ja sagen, er hat sich Platz verschafft, aber nicht mit so wie es ein Van Groenewegen gemacht hat, der bewusst einen Fahrer in die Bande gedrückt hat, vielleicht sich auch ohne sich in dem Augenblick der Konsequenzen bewusst zu sein, aber er hat ihn zumindest mal aktiv in eine Bande gedrückt und Sagan, er macht sich halt einfach nur Platz, wo wenig Platz ist, okay. Aber ich finde es jetzt, wie gesagt, okay, dass man ihn sanktioniert, aber ich finde auch, man darf jetzt nicht nach jeder Berührung in einem Sprint sagen müssen, ja, okay, das geht gar nicht klar. Also das war jetzt bei jedem Sprint bei der Tour, haben sich Leute dann über Sachen aufgeregt, die eigentlich zu jedem Sprint dazugehören. Und es hat sich jetzt auch in dem Sprint eben ein Fahrer dann noch gemeldet, der gesagt hat, hey, ja übrigens 500 Meter vor Ziel hat mich Sagan übrigens auch fast in die Bande gefahren, wenn ich da nicht gebremst hätte. Ja gut, aber das ist halt, das gehört einfach zum Sprint dazu. Positionskämpfe sind da und so eine Aktion, wie Sagan sie jetzt halt 200 Meter oder im vollen Sprint gemacht hat, die kommen auf den letzten 5 Kilometer bei jedem Radrennen vor. Also da
das
ist
stimmt.
Einfach Körperkontakt da.
Ja, da gebe ich dir auch recht und die wirst du auch nie unterbinden können. Aber es ist einfach der Fall, dass in den letzten Monaten so viel passiert ist und ich finde, ich war nie ein Sprinter, ich war nie in so einer Situation, deswegen kann ich halt nur aus der Perspektive des Zuschauers jetzt halt was sagen und als der Typ, der 5 Kilometer vom Ziel vielleicht auch mal von Sagan gegen eine Bande gefahren wurde oder keine Ahnung von wem, ja, das ist mir ja auch schon alles passiert, weil ich da irgendwie nicht so richtig hingehört habe, aber ich finde es halt trotzdem gefährlich, weil die Lücke war nicht da. Du sagst jetzt gerade, dem Fahrer, den er vorher passiert hat, der war genauso dicht an der Bande, aber da musste er sich den Weg nicht verschaffen. Hätte er sich den Weg nicht verschafft, wäre er wahrscheinlich in die Bande gefahren und somit musste er Wout van Aert die paar Millimeter oder Zentimeter rüber drücken, um da vorbeizukommen. Und das ist halt nicht in Ordnung. Wenn da der Weg nicht frei ist und du hast keine freie Bahn, dann kannst du ihn dir nicht so verschaffen. Ich gebe dir
ja
recht,
aber
das
dann
ist
ja
kein
ja sagen,
gefährdet,
okay, dann,
kein
dann
gefährdet
gilt
im Moment.
Auf den letzten 200 Metern, aber wie oft fährt man auf den letzten 5 Kilometern durch Lücken, wo keine da sind und schiebt Fahrer auf Seite, wo kein Platz ist. Das passiert andauernd in der Sprintvorbereitung. Konstant.
Ja, aber das ist doch genauso, du hast ein 120 km/h Tempolimit auf der Autobahn, die blitzen aber nur alle paar hundert Kilometer. Du kannst die davor schnell fahren, die kannst du auch nicht alle erwischen, aber du stehst halt da und machst die Kontrolle und genau das Gleiche ist es da ja auch. Du kannst, in dem Fall siehst du halt nur das. Und da bestrafst du die Leute. Wie viele Leute fahren über einen Radweg bei Radrennen, die nicht im Fernsehen sind oder pinkeln irgendwo hin oder neben der Flasche in den letzten 20 Kilometern, wo keine Kamera ist und keiner wird bestraft, wo es die UCI nicht sieht. Ja? Und da hat man es halt gesehen und deswegen wird es bestraft. Wenn jetzt überall Kameras wären, müssten wir viel mehr Strafen auch sehen. Aber das ist halt nicht der Fall.
Ja, aber es ist ja eigentlich auch nicht verboten. Also die Formulierung ist ja so, dass wenn du einen Körperteil einsetzt und gefährdest damit einen Fahrer, dann kann die Aktion sanktioniert werden.
Das haben sie gemacht.
Ja, das haben sie gemacht und klar, unter den oder nach den ganzen Vorfällen, die wir jetzt in früher Vergangenheit hatten, auch völlig nachvollziehbar. Und auch wenn wir das nicht gehabt hätten, hätte man es auch sanktionieren können. Aber ich sage auch, es ist im Rahmen und man muss jetzt aufpassen, nicht jede Bewegung, die im Sprint gemacht wird, sanktionieren zu wollen. Also es gab davor die Etappen, gab es auch schon den Vorwurf von Bennett, der angeblich irgendwie einen irregulären Sprint gefahren wäre, was völlig, also meiner Meinung nach völliger Quatsch war.
Ja,
so,
klar,
und wenn
also
jetzt eben schon Fahrer
sanktionieren kannst.
Ja, weil im Sprint, ich meine, es können halt nicht 20 Leute in einem Sprint teilnehmen, die können halt nicht alle geradeaus fahren, ohne sich gegenseitig zu überholen. Das funktioniert
aber
einfach nicht.
Ich erinnere nur mal an die Diskussion, die hatten wir letztes Jahr oder vor 2 Jahren, da ging es auch um irgendwen, der distanziert wurde und sowas. Wir hatten gesagt, okay, oder nicht distanziert wurde für eine Aktion. Und da hast du selbst auch gesagt, wenn das jetzt Nasser Bohani gewesen wäre, den hätten sie direkt aus dem Rennen genommen wahrscheinlich. Weil bis jetzt wurden Entscheidungen auch oft daran geknüpft, wer ist eigentlich die Person, die man distanzieren würde. Und ich finde schon gut, dass man jetzt unabhängig vom Namen einfach so eine Aktion, die ja gerade mit dem, was in der Vergangenheit passiert ist, sanktioniert. Ich bin deiner Meinung, dass man das so oder so sehen kann, dass es wirklich irgendwie gerade so in der Mitte ist, hätte auch zu anderen Richtung kippen können, dass man es nicht sanktioniert. Aber gerade jetzt finde ich es wichtig, ein Signal zu setzen, auch an die Fernsehzuschauer, die es halt auch nicht verstehen. Ne? Jeder hat, ich meine, dieser beschissene Sturz in Polen, der war selbst in der verkackten Bild zu sehen. Weißt du, so groß war das Thema. Und da hast du bei der Tour heute eine Aktion mit einem sehr prominenten Fahrer, die auch wieder um die Welt gehen wird. Alle diskutieren drüber und dann macht die UCI nichts. Deswegen finde ich schon richtig, eine Entscheidung da gegen den Fahrer zu fällen, die man vielleicht auch hätte anders fällen können. Nur einfach, um einfach mal ein Signal zu geben. Auch vielleicht an die Sprinter, dass jetzt langsam echt mal gut ist und jeder ein bisschen aufpassen sollte, was er da macht. Ich gebe dir recht. Er hätte auch nicht bestraft werden können.
Yeah.
Aber ich finde es aber auch gut, dass sie es gemacht haben.
Ja, ist ja genau das, sage ich ja. Ne? Ist völlig legitim, dass sie den jetzt bestrafen. Aber ich finde, man sollte jetzt auf jeden Fall aufpassen und nicht zu sagen, jede kleine Abweichung der Fahrlinie oder jede Körperberührung ist ein irregulärer Sprint.
Ja, definitiv.
Und da geht es halt gerade irgendwie hin, zumindest mal das, was ich so lese, ja. Da,
aber das sind ja auch nur die Medien, ne? Halt, das ist Twitter. Leute, ne? Ja, das ist halt Twitter, die sich beschweren. Das ist ja nicht, also letztendlich macht ja die UCI, sagt ja, ob das irregulär war oder regulär. Und da können ja auf Twitter sonst so viele noch sagen, uns gefällt nicht, was da passiert ist.
Nicht nur Twitter, so dann schreiben mir halt Leute nach der Etappe hier, voll krass, was der gemacht hat und so. Ich so, ja, krass war es, dass er sowas kann. Aber so die Aktion an sich fand ich jetzt nicht so krass. Das kann man vielleicht noch mal festhalten. Also das, was er da gemacht hat, da Chapeau, das muss er erstmal machen bei knapp 70 km/h in dem
Vollsprint. Ich meine, das ist ja, um das dann irgendwie auch zu beenden, der Sprint von Akis, den er gewinnt, der erste Etappe Tiredo. Fährt Gaviria ja da irgendwie nur 5 cm weiter rechts, dann sieht das da ganz duster aus für ihn und dann fährt er keine Ahnung wogegen. Das kann er halt auch daneben gehen. Das Risiko gehst du ja als Sprinter ein und ich glaube, Jonathan Wautes hat ja da auch schon irgendwie wieder Kommentare zu abgegeben, dass er das Risiko, mit dem du leben musst, ja, damit gefährdest du ja quasi dich selbst und auch andere. Mir ist schon klar, dass du in dem Moment das so nicht siehst, aber das geht halt in dem Fall mal gut. Aber wieder ein paar Zentimeter weiter rechts, knallst halt in die Bande und ziehst andere mit ins Verderben. Klar, das gehört mir dazu zum Sport, aber vielleicht kann man es ja auch vermeiden.
Ja, Bora hat auch direkt akzeptiert die Entscheidung, also da nicht großartig jetzt irgendwie nochmal in Revision gegangen. Ich ich sehe da Pauls Argumentation auf jeden Fall auch als zutreffend und kann aber auch Andi verstehen, weil man es auch gewohnt ist, das von früher zu sehen ohne. Ich meine, so ein Alaphilippe hat auch ein paar Etappen vorher da noch protestiert im Sprint. Das wurde dann glücklicherweise nicht geahndet, weil da, glaube ich, auch definitiv nichts passiert ist. Haben wir noch was zur Tour zu sagen?
Ja, vielleicht, dass es schnell Rad gefahren wird.
Das kann man allerdings mal erwähnen. Ja.
Also so richtig schnell. Ich glaube, eine der ersten Pyrenäen, war es die erste Pyrenäen-Etappe oder die zweite? Ist ja auch egal, auf jeden Fall sind am Col de Pyrissoud eine neue Bestzeit gefahren und zwar schneller als die von, ich glaube 2003, von Vinokurov und Ibamayo. Und da sind natürlich direkt wieder alle Doping-Trolle aus ihren Löchern gekommen und haben geschimpft. Das ist ja alles
und schimpfen immer noch.
Schimpfen immer noch. Ja, und ich fand krass so, das war so auch das einzige Feedback erstmal so, ne? Keiner hat nach einer anderen Erklärung gesucht oder.
Es ist ja dann aber auch heutzutage so, dass die ganzen Daten auch tatsächlich direkt öffentlich sind, so, ne? Das war ja früher nicht so. Ja. Also gerade so eben von Pogacar, der hat sein Strava-File hochgeladen, da sind Wattwerte drin, man weiß ungefähr, was er wiegt, also kann man das sich errechnen.
Ja, gut. Das finde ich eh immer schwierig, ne? Man weiß ungefähr, was er wiegt.
Ja, genau.
Keiner außer er selbst weiß, was er wiegt. So, und dann sind diese ganzen Berechnungen natürlich immer so sehr vage. So, also, wer weiß schon, wie viel Watt so vor 15 Jahren tatsächlich aufs Pedal gegangen
sind.
Genau,
richtig.
In die Bewegung nach vorne übergegangen sind.
Ja, aber die Zeit weißt du.
Und bei einem Rad von heute. Ja klar, die Zeit hast du immer. Aber ich glaube schon, dass du mit einer gleichen Leistung zumindest mal heute schneller bist als noch vor 20 Jahren.
Sind wir uns einig.
Da bin ich eigentlich fast voll überzeugt. Ne?
Davon sollte man ausgehen.
Wenn man jetzt nur das Material nimmt. Ne? Und wir beobachten es ja eigentlich so durchweg im Sport. Auch gerade was aus den Nachwuchsklassen jetzt so raufkommt, ich meine, da kommen halt Leistungen zustande, die man sich auch nicht erklären kann. Und ich glaube nicht, dass irgendwie ein Großteil der 18-Jährigen auf der Welt jetzt irgendwie das neueste Dopingpräparat gefunden hat, was noch niemand entdecken kann. Und Ich finde es aber trotzdem krass, wie das so in den Köpfen der Leute drin ist.
Ja,
ich meine, ich kann es auch verstehen. Ja. Ne? Man sollte auch immer so diesen Verdacht noch so im Hinterkopf haben, aber vielleicht sollte man sich jetzt auch mal so langsam davon frei machen. Und ich meine, ich sehe das ja eigentlich, oder ich habe es eigentlich auch immer so gesehen, ne? Wenn irgendjemand oder irgendwelche Leute oder eine Gruppe von Leuten besonders schnell gefahren ist, dann vermutet man zumindest mal immer erstmal, okay, wie machen die das? Ist da was Verbotenes dabei? So, das hat der Radsport einfach gezeigt, so in der Geschichte, dass es eigentlich immer so war. Mhm. Aber ich glaube, gerade ist das irgendwie so, schon nochmal irgendwo ein Umbruch da ist, so dass dann einfach, ja, sich
und
diese höhere Leistungsdichte jetzt so langsam durchsetzt, ne?
Die anderen sind halt auch, ich dachte erst, also ich habe mich auch dabei ertappt, wie ich so diese Werte lese und diese Larifari-Berechnungen, die da erstmal veröffentlicht wurden. Es wurde auch erstmal ein viel zu hoher Watt pro Kilogramm Wert veröffentlicht, der nicht, also auf jeden Fall nicht stimmt mit dem realen Gewicht von Pogacar. Und dann habe ich mir aber auch gedacht, die anderen, die nächste größere Gruppe, die ja auch wirklich aus mehreren Fahrern bestand, die waren ja gar nicht so viel langsamer. Und das ist definitiv so, dass ich jetzt mal der Überzeugung bin, die sind nicht alle gedopt und einer ist halt der Stärkste. Und wenn der dann da oben 20 Sekunden Vorsprung hat, dann ist das überhaupt nicht so viel. Und eigentlich, also mir kam der Radsport auf jeden Fall auch, das ist alles subjektiv, aber definitiv glaubwürdig vor.
Ich glaube auch, Jahren. Das hängt zum großen Teil auch wirklich damit zusammen, dass die Leute sich halt eben jetzt über Wochen und Monate konsequent durch Training auf ein Event vorbereitet haben.
Ja.
Und eben dieses, was man sonst immer so typisch in der Vorbereitung gemacht hat, oder beziehungsweise ja auch die Top-Fahrer in den letzten Jahren immer weniger gemacht haben, nämlich eine gewisse Anzahl von Renntagen zu bestreiten, ist vielleicht gar nicht so wichtig, vor allen Dingen jetzt nicht für die Gesamtwertungsfahrer. Ich glaube, du brauchst als Sprinter viel mehr Rennpraxis als Bergfahrer zum Beispiel. Und eben jetzt so, ja, dass die einfach kontinuierlich, ohne zu irgendwelchen Wettkämpfen zu müssen, weil sie sind ja immer noch Berufsradfahrer und werden dafür bezahlt, aber jetzt konnte sich jeder über Wochen und Monate kontinuierlich auf ein Event vorbereiten und ich glaube, ich habe irgendwo mal den Satz gelesen, jeder Wettkampf ist eine Unterbrechung in den perfekten Trainingsplan oder so ähnlich. Und ich glaube schon, dass das auch ein Grund ist, dass das Niveau insgesamt ein bisschen höher ist. So, ich weiß nicht, was Trainer Paul dazu zu sagen hat, aber das ist jetzt so ein bisschen meine Sicht, wie ich das sehe.
Ja, ich stimme dir da über, oder ich stimme dir dazu. Zum Großteil, also ich glaube, für einige funktioniert, was man offensichtlich sieht, aber ich denke auch, dass es für andere wiederum nicht so funktioniert, weil dann doch jeder, ich glaube auch nicht jedes Team hat ja den Dreh raus, ne? Mit weniger Renntagen, mit so viel weniger Renntagen und dann halt einen höheren Trainingsvolumen, das richtig zu steuern. Und wir sehen jetzt ja gerade auch bei der Tour, wem das ganz gut geglückt ist und wem nicht so. Also ich meine,
aber
ich glaube, das trifft
wir
nicht.
Wir haben jetzt immer noch bis Platz 12. Ist der Platz 12 nur 2 Minuten zurück.
Ja, aber
also
das hast du.
Die Zeitabstände
hast du aber,
noch super
ja,
gering.
Ja, aber das hast du in den letzten Jahren auch. Also wenn
ja,
du schau
ja
mal die Tour. Schau mal die Tour der letzten Jahre an. Da war es auch bis zur letzten Woche extrem knapp in der Gesamtwertung und dann gingen die Lücken auf in der dritten Woche. Das wird dieses Jahr auch wieder so sein. Aber ich stimme dir ja zum Großteil zu, dass einige auf jeden Fall die richtige Formel gefunden haben, aus diesen wenigen Renntagen plus mehr Training jetzt in Topform zu sein. Und dadurch wird das Rennen natürlich auch schneller, weil du frischer bist und kannst konzentrierter arbeiten. Aber genauso glaube ich auch, dass es Rennfahrer gibt, die Renntage benötigen, ja, weil die wahrscheinlich dieses Trainingsvolumen einfach auch mental gar nicht umsetzen können oder auch nicht die Rennfahrer dafür sind, die gerne so viel trainieren. Und dann hast du natürlich einen Nachteil. Also ich glaube zum Beispiel Peter Sagan, klassischer Fall, bei Jumbo Visma, so wie die jetzt da durchgezogen haben, ich weiß nicht, ob der jetzt überhaupt noch Radfahren würde und der braucht halt ein paar Tage, um reinzukommen. Das merkst du ja auch gerade in der Tour. Der wird ja von Tag zu Tag viel stärker. Ja, und ich glaube, da gibt es einfach verschiedene Rennfahrertypen.
Aber jetzt mal von den Gesamtwertungsfahrern, wenn ich mir die ersten 20 in der Gesamtwertung jetzt angucke, dann ist da vielleicht Valverde, der dem Alter geschuldet vielleicht auch, eher über die Rennen kommt. Aber ansonsten sind die auch alle da, wo sie irgendwie zu erwarten waren. So, ja, Pinot, der hatte jetzt mal vielleicht auch durch den Sturz ein paar schlechte Tage, eben auch Emanuel Buchmann, wissen wir auch nicht, wie viel da jetzt der Sturz mit reingespielt hat. Ich meine, auf der besagten Etappe hier beim über Peresud, ich weiß nicht, hat er auch super Leistungswerte gehabt, ne?
Genau.
Ja, und da hat er auch noch super Leistungswerte.
Ja.
Oder ob er dann vielleicht doch mental irgendwie sich das alles ganz anders vorgestellt hat, eben ja zu Recht auch nach der starken Performance bei der Dauphiné noch davor. Ich weiß nicht, ob er da vom Kopf her vielleicht, der Druck dann auch zu groß, ich meine, der wirkt halt immer so, als ob dem das alles gar nicht so berührt, ne?
Ja.
Dass jetzt ganz Deutschland guckt, was Emo Buchmann bei der Tour macht, aber ich glaube schon, dass da der Druck dann schon enorm ist, so, ne?
Ja, wie geil ist eigentlich und, Bernal? Ich muss gerade mal schmunzeln, weil mir das wieder eingefallen ist. Der weil einfach,
Haare rasiert
der hat. Erst ein Interview gibt, wo er sagt, so, ja, die erste Woche ging nur um Mitfahren, so ganz konservativ, ich bin einfach nur mitgefahren, auf gar keinen Fall irgendwelche Aktionen setzen und dann macht er sich so ein Harakiri-Kampf-Haarschnitt selbst und
Britney Spears
und sagt, ich genau richtig, und sagt wohl ja, noch selbst im Interview auch, ja, ich hab's probiert, aber es ist schiefgegangen. Sind wir mal gespannt, so, auf jeden Fall, eigentlich scheinbar auch ein ganz witziger, angriffslustiger Typ. Ich habe ja mal hier diesen Instagram-Screenshot in die Gruppe gepostet, habe dir nichts zu gesagt, aber
ach, was war das nochmal?
Da hat Kwiatkowski aus der ersten Woche gepostet, da ist so fast komplettes Team Sky, steht mit Mundschutz halt da und Sonnenbrille. Und
ah, ja, genau.
Kwiatkowski schreibt drunter so, na, wisst ihr, wer ist von uns? Und Egan Bernal kommentiert drunter, es ist doch Froome und Geraint Thomas, oder?
Nee, wissen garantiert, wer es nicht ist. Ja. Das war witzig.
Er hat auch einen guten Hate-Shitstorm darunter gekriegt, natürlich von den britischen Radsport-Fans. Aber einige Leute haben auch drunter geschrieben, so, ah, Shots fired.
Ja, ich bin mal gespannt. Die Kolumbianer sind ja noch auf jeden Fall gut vertreten unter den Top Ten.
Definitiv.
Ja. Ich warte ja noch auf die Rigoberto Urán-Attacken.
Und eigentlich auch alle völlig unterschiedlich ganz coole Typen irgendwo, ne? Ich meine,
ja, alles mega Typen.
Urán ist halt so der Paradiesvogel.
Der Patron.
Aber auch irgendwie finde ich Quintana mega witzig. Also ich meine, dieser Nairo
Ingreen-Account
hat jetzt noch einiges dazu beigetragen.
Ja, genau.
Aber ich habe mit seinem Teamkollegen Connor Swift mal hin und her geschrieben, jetzt während der Tour. Und die verfolgen den Account auch alle und finden den höchst amüsant. Und ja, Quintana ist eigentlich auch so ein ganz witziger Typ, wenn er so nach dem Ziel da seine Teamkollegen so ein bisschen hölzern umarmt.
Ja,
ne?
Darauf
also
wollte ich gerade anspielen.
So der Typ der Emotionen.
War das Connor Swift, der da
und dann aber irgendwie
umarmt?
Ja, das war Connor Swift,
genau,
umarmt.
Der ihn da auf der Windkanten-Etappe quasi durchgeführt hat, ohne dass er Zeit verloren hat.
Es gibt ja wenige Aufnahmen von Nairo.
Der gestern auch einen krassen Job gemacht. Connor Swift. Ja, nee, auf jeden Fall lustig, auf die freue ich mich auch noch. Ich glaube schon so, die jetzt am Wochenende, dann die dritte Woche wird echt noch mega geil und wenn wir uns nächste Woche hier wieder sprechen,
ja,
ist, glaube ich, einiges Geiles passiert wieder bei der Tour.
So, jetzt haben wir noch so ein...
Ich habe aber noch was zur Tour zu sagen. Ey, ganz ehrlich, farbiges Lenkerband bei den Trikotträgern, ne? Oder Hosen.
Nee, Ketten.
Ganz schwierig, oder?
Ketten.
Ja, Ketten. Das ist aber auch so, das ist so typisch Quickstep noch. So, das ist das letzte bisschen Oldschool, was bei Quickstep vielleicht noch da ist, ne? So, dann machen wir dem mal eine grüne Kette jetzt drauf.
Alter.
Das ist nicht, kann man nicht so, also keine, ich hätte auch selber keinen Bock drauf. Wer jetzt nicht gemacht hat, ist ja zum Beispiel Adam Yates, ne? Ich weiß nicht, ob er das noch so gemacht hat, weil er eigentlich das Trikot bekommen hat durch die Zeitstrafe,
nee,
für Alaphilippe oder
keinen Bock drauf,
oder hätte es wahrscheinlich auch so gemacht, ne?
Ja, reicht.
Der ist ganz normal, schwarze Hose, also ganz normales Fahrrad gefahren, kein Helm oder Brille irgendwie in einer anderen Farbe.
Ja. Völlig bei dir. Absolut unterschrieben. Wer will gelbes Lenkerband haben? Niemand.
Nee, Mann.
Ja, oder?
Oder
also
rotes.
Gelbes Rad könnte ich ja noch verstehen, dann so, wenn du es am Ende sicher hast, aber dann würde ich mir selbst beim gelben Rad kein gelbes Lenkerband drauf machen.
Ja. Stimmt. So, allgemeiner Themenblock. Tour de France abgeschlossen, Leute. Bora Hansgrohe holt einen Haufen neuer Fahrer und Neos.
Genau, also ich krieg nicht alle Namen zusammen, aber verpflichtet wurde Wilco Keldermann, nicht mehr ganz so jung, Ben Zwiehoff, Mountainbiker, und vielleicht kann uns ja einer der Anwesenden in diesem Podcast nähere Informationen dazu geben. Dann Jordi Moyes heißt er, glaube ich, da gibt es Gerüchte zu, der fährt gerade bei SEG in Holland, dass der kommt, ist ein Sprinter. Dann Italiener, der wird gerade Vierter beim Baby Giro. Ein Brite, ne, Stoffi, oder? Mhm. Und wer noch?
Ich sag, du hast jetzt den vergessen, der am interessantesten sein wird.
Vandal.
Ja.
Wer ist das? Was kann der?
Das weiß ich nicht so genau. Der kann eigentlich fast alles. Ich habe zumindest mal Leistungswerte von dem Jungen gesehen und die waren schon sehr, sehr beeindruckend. Vor allem ist er noch ganz jung. Ist, glaube ich, jetzt im ersten Jahr U23. Ist auch noch, glaube ich, kein Rennen in der Kategorie gefahren, wenn ich das so richtig in...
Für wen fährt er?
Ich glaube, er ist jetzt die... der ist bei Coloquick. Ja, das ist so das größte KT-Team in Dänemark oder die größte Nachwuchsschmiede eigentlich mit Uno X, die ja auch...
Ist er bei euch im Vertrag? Ist er bei euch unter Vertrag bei Corso oder?
Nee, ist er nicht. Aber ja, dieses Jahr ein Rennen, nationale Meisterschaften in Dänemark gefahren. War als Junior auch gut. Jetzt nicht herausragend, aber schon sehr gut. Wird Achter bei der WM in Yorkshire. Das heißt ja eigentlich schon, dass er nicht schlecht sein kann. Und wurde davor im Jahr auch Fünfter in Innsbruck. Also ja, ich bin gespannt. Die Werte waren auf jeden Fall beeindruckend. Und jetzt hat er eben schon einen World-Tour-Vertrag bekommen, ohne ein Männerrennen gefahren zu sein.
Aber besser als Brenner
gerade auch im Trend,
von den Werten? Ne? Besser als Marco Brenner von den Werten? Den Podcast hört keiner, Stoffe, keine Sorge.
Nicht ganz, nicht ganz.
Nicht ganz.
Aber eben
also, kann er nichts. Besser als die Werte von Ben Zwiehoff? Nee, geht ja nicht, ne? Weil der hat ja Rekorde.
Das kann ich nicht gesprengt. So, kann ich nicht sagen, weil von Zwiehoff, da kenne ich nicht alle Werte.
Das war gestern auch so geil.
Die waren schon sehr beeindruckend auch, ja.
Ich habe das bei One.
Aber halt nochmal was ganz anderes, ne? Ich meine, Ben Zwiehoff ist ja schon ein erwachsener Mann, sagen wir mal. Und der
ausgewachsen.
Vandal ist schon noch, sag ich mal, fast eher ein Juniorenfahrer, als er Elitefahrer ist.
Mhm. Okay. Basti, erzähl mal was zum Zwiehoff. So.
Vor 2,5 Jahren bin ich mit meinem Praxiskollegen Thorsten auf Malle im Trainingslager gewesen über Silvester und da Thorsten immer schon Ben behandelt hat und so ein bisschen betreut hat, waren wir da im selben Apartment eine Woche lang. Und Thorsten hat schon immer gesagt, Ben ist einer der stärksten Fahrer von den Werten her, aber im Mountainbike greift es nicht so richtig, weil er zu leicht ist. Und das habe ich halt da dann auch gesehen im Endeffekt, habe mir die Werte erzählen lassen und da schon gesehen, dass es auch wirklich stimmt. Und von allem, was ich an Straßenprofis kenne, war da Ben auch auf jeden Fall eher halt drüber. Und wir haben da damals schon drüber geredet, dass er sich das doch mal überlegen sollte. Und ich glaube, seine Karriere war soweit eben komplett auch von zu Hause aus. Sein Vater ist auch sein Trainer. Das ist auch was eigentlich super Interessantes. Und das funktioniert super gut. Also die zwei verstehen sich super gut. Eigentlich hört man da ja so Alarmglocken angehen, aber das scheint klasse zu funktionieren. Und die beiden haben eben seine komplette Form auf Olympia dieses Jahr gelegt. Und da das dann nicht stattfand, aber dann anscheinend schon Gespräche mit Straßenteams da waren, hat er jetzt für nächstes Jahr doch auf die Straße und sich gegen Mountainbike Olympia entschieden.
Ja, krass. Dass so einer so lange unentdeckt bleibt. Mhm. So, da frage ich mich halt, was die Leute, bei denen er irgendwie Leistungstests gefahren hat oder eben jetzt sein Vater vielleicht da auch das gar nicht gesehen hat.
Ich glaube, der hat ganz
anderes Disziplinpotenzial.
Genau, also sein Vater hat, glaube ich, gar keinen Bezug zum Straßenradsport. Und alle anderen, so jetzt beim BDR oder wo auch immer, haben da einfach nicht den Transfer geschafft. Also ich weiß noch, dass ich mir damals schon auf Malle gedacht habe, wertetechnisch fährt in Deutschland keiner schneller einen Berg hoch. Und ich glaube, also, ne, ich finde es super spannend, irgendwann nächstes Jahr,
Jason,
ich weiß nicht,
Osborne.
wie lang da sowas dauert, ob er das wirklich auf die Straße bringt in einem echten Rennen dann. Das wird so spannend zu sehen. Und Jason Osborne ist auf jeden Fall Watt pro Kilogramm technisch darunter.
Ja, der ist ja auch noch Ruderer, ne? Der ist ja noch kein Radfahrer. Ja,
der wiegt halt auch 10 Kilo mehr. Einfach.
Mhm. Ja, krass. Ich meine, da sind ja auch so ein paar Bahnfahrer, glaube ich, schon fast gefangen in dem Bahnzirkus.
Meinst du Felix
Groß? Die auch
Groß,
gerne
oder?
Mal auf der Straße Fuß fassen wollen. Da verstehe ich zumindest, warum der BDR die da an kurzer Leine hält, weil sie so Medaillen auf die Medaillen da irgendwo angewiesen sind. Aber so ein Mountainbike finde ich das jetzt schon krass, dass da nicht irgendwie mal so der
und dass man sowas auch
der Vorschlag.
Nee, sie sind auch Medaillen angewiesen, ne? Das weißt du schon. Und auch WM mit, ja klar, ist olympische Sportart, die sind genauso wie die Bahn auf olympische Medaillen angewiesen, ja. Ja,
aber trotzdem krass. Und ich, was mich so ein bisschen, was heißt geärgert hat, aber als wir bei Günter Schabel waren und Günter Schabel kennt Jason Osborne, mit dem er gar nichts zu tun hat und kennt den Menschen aus seinem Verband eigentlich nicht, der eigentlich stärker ist fast. Und hat den Namen nicht auf dem Fokus. Sowas verstehe ich nicht dann.
Ja gut, da marketingmäßig hat sich Jason Osborne über seine ganzen Strava-Comps natürlich besser verkauft, muss man sagen. Ne? Da wusste, ja, da war es für jeden einsehbar, dass er gut ist. Ich glaube, Zwiehoff war da einfach auch, ja, eben bei Leuten, die ganz nah dran sind, aber trotzdem unterm Radar. Mhm. So, die Ergebnisse im Mountainbike waren ja echt nicht gut, aber da fehlt anscheinend dann eben das irgendwo das Talent vielleicht zum Mountainbiken, muss man ja schon fast sagen.
Ja, also ich habe das ja versucht mal so zu erklären, wenn Emanuel Buchmann mit 16 beschlossen hätte, er möchte Mountainbike-Profi werden und sein Vater unterstützt ihn dabei, weil er auch Mountainbike, ich glaube, Profi war oder sehr gut war, der würde ja niemals, der wäre nicht schlecht, aber der würde niemals ein 1,5 Stunden Cross-Country-Rennen gegen Mathieu van der Poel gewinnen. Und hätte trotzdem das körperliche Potenzial, bei der Tour de France so weit vorne mitzufahren. Also.
Und sie sogar zu gewinnen, in deinen Augen.
Ich glaube dran. Mit 10 Euro glaube ich da dran.
Ja, ich bin gespannt. Ja. So die ganzen, also ist jetzt auch eine ganz andere Kultur, ne? Mhm. Ist jetzt nicht nur, wie fahre ich ein Straßenrennen, sondern so der Profi-Radsport ist halt nochmal irgendwie so ein eigenes
Asozial.
Ich bin mal gespannt, wie er sich da so zurechtfindet.
Viel mehr Wettkampftage, Teamwork, ne? Viel mehr Leute außenrum. Das ist echt auf jeden Fall ein spannender Switch.
Ja, und viel mehr weniger dein eigenes Ding, ne? Mhm, also genau. Viel mehr in so einer
Life on the Road.
Ja. Ja, bin ich auch gespannt. Coole Aktion, finde ich auch gut von Bora, dass den Schritt gewagt haben.
Fährt er dann jetzt schon WM? Mit Jason Osborne, wenn die WM jetzt so schwer ist?
Mit Jason Osborne? Ich glaube zum Beispiel, dass die WM zwar schwer ist, aber nicht so schwer, dass er für reine Bergfahrer ist.
Swift-WM ist doch auch noch dieses Jahr.
Aber ich habe jetzt mal so ein paar, also gibt es überhaupt schon eine offizielle Strecke? Nee.
Ja, klar.
Für die WM, klar.
Ja, klar, gibt's die.
Letzte Woche gab es kein. Ja, klar, die Höhenprofile, das waren alles Vorschläge, aber das war jetzt kein offizielles Höhenprofil. Und zumindest mal ist es vielleicht schon irgendwie kommuniziert an die Verbände, weil Italien hat zumindest schon mal ein paar Fahrer nominiert und Kanada hat ihr, also okay, Kanada hat jetzt nicht die Auswahl wie Italien, aber Italien war auf jeden Fall schon sehr bergfahrerlastig jetzt, das Aufgebot.
Ja, auf WM habe ich auch schon gesetzt.
Auf wen?
Klar, Nibali, Zehner auf Nibali.
Nee, 20 so. Auf Van Aert.
Ja, da machst du nichts falsch mit.
20 auf Van Aert und ich glaube auch ein 10er auf Nibali.
Es gab so ein bisschen Vermutungen aus der italienischen Presse. Ein paar ortsansässige Radfahrer haben mögliche Strecken quasi so in Umlauf gebracht. Aber keiner weiß jetzt genau, welchen von den umliegenden Bergen sie da fahren und wie oft. Und ich bin gespannt, weil vielleicht ist es doch nicht so schwer, wie Paul sagt, dass ein reiner Bergfahrer gewinnen muss, sondern eben auch, guten Van Aert ist jetzt irgendwo auch ein Bergfahrer, aber eben doch so ein
der schwerste Bergfahrer
zu Van Avermaet,
die Vorschläge
Van Avermaet, Trentin,
die ich
ganz ehrlich
meine, Italien hat natürlich jetzt auch bei einer Heim-WM, egal wie schwer die Strecke jetzt letztendlich wird, wieder ein super Team am Start, ne? Auch in beiden Disziplinen.
Ja, Belgien hat ein viel krasseres Team, die haben Van Aert und Van Avermaet, wie Van Avermaet, der jetzt schon wieder rumgestrahlt ist in den Bergen. Also die haben ein richtig starkes Team.
Ja, Van Avermaet meinte ich ja.
Ja, und die haben ein starkes Team, was auch gewinnen kann, nicht so wie die Italiener, die einfach nur ein starkes Team haben, die aber nicht gewinnen. Also das ist ja der Unterschied nochmal. Ne? Also ich meine, die sind immer gut, aber wären halt dann Zweiter oder Dritter oder Vierter. Aber die Belgier haben echt ein krasses Team dann eigentlich da am Start.
Ja, bin super gespannt.
Wird nochmal spannend, vor allem ist gar nicht mehr so lang, noch 2 Wochen.
Ich dachte wirklich, dass dieser Vorschlag final wäre.
2,5.
Also das musst du doch auch gesehen haben, Staufi, oder? Mit den zwei Anstiegen, mit den zwei neun Runden.
Ja, das genau. war aber kein offizielles
okay,
Ding.
Alles klar. Das ist dieser Rennkurs in Imola.
Das dachte aber auch jeder.
Ja.
Also es dachte auch jeder Fahrer, den ich jetzt kenne, der bei der Tour ist und er schon meinte so, oh nee, das ist jetzt irgendwie nicht so mein Profil. Dann meinte ich so, wie? Das ist aber gar nicht das offizielle Profil.
Auf jeden Fall, Rowan Dennis habe ich heute
kann
gesehen.
Kann sein, ja.
Hat auf jeden Fall, glaube ich, eine relativ entspannte Saison bisher und fährt seit Wochen Motortraining mit dem Zeitfahrrad hinterm Motorrad. Der hat auf jeden Fall wieder Bock, Weltmeister zu werden, denke ich.
Ist er schon irgendein Rad reingefahren?
Anfang vom Jahr vielleicht.
Er fährt gerade Tirreno.
Ah ja,
und
geil.
Polenrundfahrt ist auch gefahren.
Gut.
Ah, okay.
Und was ich aber denke, ist, es wird auf jeden Fall ein guter Clash Ineos intern mit Filippo Ganna. Mal sehen, wie wellig der Kurs ist, aber Filippo Ganna ja auf jeden Fall auch absolute Ultramaschine.
Ja, aber ich glaube, er kommt da nicht ran, muss ich sagen.
Ja, ich würde auch Geld auf.
Ich meine, jetzt ist er auch ein Jahr älter. Ne?
Ja, aber.
Hey Jungs, Wout van Aert.
Ach so, ja, stimmt, du hast recht. Gar nicht drüber nachgedacht,
Wout van Aert,
aber ja, stimmt.
Klar, aber nicht immer auf so einer Länge, oder? Auch bei einem Zeitplan über eine Stunde?
Klar, Mann. Alter, ist doch scheißegal, wie lang das ist. Der kann, also, machst du 10 Minuten, machst du 2 Stunden,
ist
Wout van Aert.
Ja, hast recht.
Ey, so, ganz ehrlich, so wie der gerade rum. Ey Mann, so wie der gerade rumfährt, was soll denn da passieren? Der kann sprinten, der fährt schnell berghoch. Den kannst du mal
schnell.
Ist jetzt nur die Spannung
den
eigentlich.
Kannst du mit Schnorchel durch die Gegend fahren lassen.
Wird es jemand aus der Tour mit konservierter Form oder wird es jemand, der super frisch ist wie ein Rowan Dennis oder ein.
Konservierter Form.
Vincenzo Nibali, ja, die sich jetzt.
Ich glaube, es ist nochmal ein Unterschied: Zeitfahren und.
Ja, also Zeitfahren, glaube ich, ist schon erholt gut. Hm. Straßenrennen würde ich schon sagen, so eine Rundfahrt kann schon das Richtige sein im Vorfeld.
Gut, Wout van Aert muss jetzt noch einige ziemlich lange Berge hochfahren, auf jeden Fall in den nächsten.
Ja, aber ist ja kein Problem.
12 Tage.
Macht er halt so.
Jetzt hört er auf, immer einen Fahrer so zu so hypen. Ich meine, das fällt natürlich gerade leicht und das ist super beeindruckend, wie der in den Bergen halt auch fährt, was man eigentlich nicht von ihm so erwartet hat. Aber was er so am Flachen abliefert, war ja eigentlich zu erwarten. Aber ja, keine Ahnung. Van der Poel.
Lass Nibali hypen.
Hat es, glaube ich, letztes Jahr auch jeder gesagt, dass er dieses Jahr auf jeden Fall Weltmeister wird und so weiter. Und da kann auch einiges passieren. Und,
der kann auch Weltmeister werden.
Ja, er hat auf jeden Fall gerade eine herausragende Form, aber ich war schon froh auch, dass er heute den Sprint nicht gewonnen hat. Weil sonst müsste sich, glaube ich, jeder Rennfahrer auf kurz oder lang mal einen neuen Job suchen, wenn das so weiterginge. Ja.
Hier Neos, das hacken wir jetzt noch ab kurz, weil wir es schon von Neoprofis hatten. Olaf Koi haben wir vor ein paar Wochen schon mal intern drüber gequatscht. Jumbo Visma Academy Nachwuchsteam bei Maurice Ballerstedt, Teamkollege, gewinnt so gut wie jedes Rennen, was er fährt.
Ist doch ein Eisschnellläufer, oder?
Kann sein.
Kann das sein?
Ehemaliger. Ja, ehemaliger Eisschnellläufer. Ja. Was sagt unser Praktikant? Ex-Praktikant
zu
seinem Kollegen.
Ja, ist ja auf jeden Fall beeindruckt. Er meint auch absolute Maschine. Und was denkt ihr, obwohl für nächstes Jahr weiß ja Andi wahrscheinlich schon, sind die voll, ne? Jumbo Visma?
Der steigt auf nach der Hälfte des Jahres, glaube ich, ne? Also dann ist er offiziell World Tour Fahrer.
Martens geht raus.
Ja. Wahrscheinlich auch gehaltstechnisch. Und Jumbo Visma, die machen es zumindest ja auch gerade schon so, dass sie, ja, das Rennprogramm ein bisschen aufteilen. Ne? Also dann bei
aber
manchen Rennen eben Fahrer aus World Tour und Devo-Team zusammen starten lassen. Eben jetzt auch bei dem Rennen, was eigentlich das Beeindruckendste war, eben der Settimana Coppa e Bartali. Coppa e Bartali. Da gewinnt er halt schon gegen richtige Profis einen Sprint. Und das mit 18. Also ich weiß nicht, wer der letzte Sprinter war, der in dem Alter schon
ist ein reiner Sprinter, ein
Radrennen gewonnen haben.
Mm, ja, der kann auch so ein bisschen, ne, am Berg und so. Also was aber heißt kann, aber der hängst du auch nicht ab.
Ne? Glaube ich, weil Grunewegen wird jetzt schwierig werden.
Ja, sonst hätten sie halt auch so ein, klar, ein Pascal Enkhorn ist jetzt kein reiner Sprinter, ist auch super endschnell, aber ansonsten haben sie ja auch keinen zweiten Sprinter so richtig, habe ich zumindest mal.
Nee, ne?
Nee, haben sie nicht.
Nämlich auch.
Ich weiß nicht.
Ah, Chippo hat einen Leopard jetzt.
So einen richtigen oder
eine
Katze?
Eine Katze, die absolut genau Leopardenmuster hat. Aber wirklich, als wäre von Dolce & Gabbana aufgedruckt. Und der Hund ist weg seitdem. Der Hund ist abgemeldet. Die Katze ist
Ach
jetzt
so. Hat er den jetzt einfach so
ich
ausgesetzt?
Ich hab noch keinen Post gesehen, wo der Hund und die Katze gemeinsam drauf sind. Die Katze scheint auf jeden Fall dem Hund, ich weiß nicht, wo er ist, den Rang abgelaufen zu sein. Die ist jetzt überall mit drauf. Er hat ein neues Fahrrad released, hat da so Instagram-Videos gemacht. Die Katze rennt auf dem Boden rum, während er seinen Werbetext runterrattert. Die Katze fährt Auto mit ihm. Chippo, immer erstaunt mich doch immer wieder. Ich bin gespannt, was als nächstes kommt.
Ja. Ah, ich dachte, Brillen. Ich hatte jetzt auch ein paar.
Die Brillen sind auch der Hammer. Eigentlich wollte ich mal eine Collage machen für einen Besenwagen. So. Denn er muss wirklich 20 verschiedene Hipster-Brillen haben. Einige davon sind total beeindruckend und hat immer eine andere auf.
Ja, aber meine Frage wäre jetzt auch, ist er eigentlich wirklich Brillenträger oder trägt er die einfach nur, weil er Hipster
ist? Kann schon sein, ne? Also er hat halt so einen richtig hart metrosexuellen
Quatsch.
Ist
ja auch schon älter. Ist ja schon älter.
Genau, ne? Metrosexuell war ja, glaube ich, mal Mitte der 90er in. Aber.
So, pass auf. Da ist nämlich jetzt dazu passend, fällt nämlich gerade was ein. Das ist ja so eine Story über Cipollini, die ist ja schon 20 Jahre alt.
Aber jetzt mal ganz kurz: um sein Hipster-Outfit zu vervollständigen, müssten wir ihn eigentlich in einem Besenwagen-Musette schicken, weil dann kann er seine Hipster-Brille mit einer gelben Besenwagen-Musette kann er durch Italien laufen. Kann er einkaufen gehen mit, Katzenfutter holen.
Pass auf.
Oder? Gut,
machen wir einfach.
Der Werbeblock zündet so nicht.
über Cipollini gab es ja früher das Gerücht, dass er 160 Anzüge in seinem Ankleidezimmer hat. Ne? Er hat, also Zitat, ich habe 40 für jede Jahreszeit. Dazu hat er noch irgendwie 700 Renntrikots, die er sammelt, 400 Paar Schuhe, 700 Krawatten. Und ich denke mal, da kommen dann auch noch so in der Größenordnung irgendwelche Brillen dazu. Sonnenbrillen, optische Brillen, getönte Brillen, alles, was es gibt.
Na, ich kann es mir schon vorstellen. Es gibt ja auch Rennfahrer, die haben früher jeden Tag ein neues Paar Socken ausgepackt. Also warum soll man nicht 100?
Das ist ja jetzt noch ziemlich bodenständig gegen 160 Anzüge.
Ja,
was ist eigentlich hier mit die ganzen sportlichen Challenges? Die liegen hier gerade auf Eis, Paul. Was ist eigentlich mit deinem Everest-Ding?
Ja, weiß ich nicht. Du bist doch der Event-Koordinator.
Du bist doch komplett jetzt hier in Form bei den ganzen Comps, die du da gerade abholst.
Nee, also ich glaube, dazu muss ich echt gerade ein bisschen trainieren. Ich habe einen harten Formverlust gehabt, seitdem ich im Trainingslager war mit LKT. Und ich müsste dann erstmal noch ein Trainingslager machen.
Harten Formverlust. Das klingt nach einer Geschichte.
Ja, wir werden sehen. Also irgendwann mache ich es bestimmt nochmal.
Es hat ja auf jeden Fall jetzt erstmal, ich hatte ein bisschen Schiss, dass es nochmal runtergesetzt wird, aber da jetzt ja wieder richtige Radrennen sind, ist die Szene, glaube ich, jetzt mal so ein bisschen zur Ruhe gekommen da, hoffe ich.
Ja, aber ja, ich habe schon mehrere Nachfragen jetzt gehabt. Ja, ist noch in meinem Kopf. Aber Staufi, wir müssen uns auf jeden Fall nochmal unterhalten.
Okay, apropos alternative Radrennen, hier Kollege Lachlan Morton.
Mhm. Hatte lange Weile.
Hat aber wieder irgend so eine Aktion gebracht.
Unsupported, ne? 700 Kilometer, das finde ich jetzt nicht schlimm.
Ja, genau.
Finde ich jetzt auch nicht schlimm, aber was ich krass fand, er hat nur 34 Minuten angehalten.
Okay. Ja, gut.
Das war schon krass, ne?
Der Typ ist einfach so hart.
Der hat aber auch
so
keinen Platten
einfach
gehabt.
Staufi, wie läuft eigentlich deine Cape Epic Vorbereitung?
Super, ich bin immer noch hier in der Abnehmphase. So langsam könnte ich mit dem Radfahren anfangen.
Das ist ja hier, Eroica ist ja der erste Formtest quasi.
Genau.
Ja, also der steht jetzt für mich ja sowieso noch zur Debatte, weil ich ja, wenn Paris-Roubaix stattfindet, wahrscheinlich da nicht teilnehmen werde, aber vor Ort sein werde. Und es sind jetzt auch die U23-Meisterschaften da, also.
Stimmt, dann ist es eventuell für mich auch nicht
möglich.
Das
ist einfach blöd geplant, mal wieder vom BDR an dem Tag ausgerechnet die U23-Meisterschaften nachzuholen. Kein Respekt für andere internationale Termine.
Schade, ich sehe das schon. Aber ich im Endeffekt fahre ich dann mit Fabian hin wahrscheinlich, weil Maciej hat ja jetzt auch schon gebucht.
Du?
Ja,
und Albert.
Ja, genau.
Und Julian
ja, gut,
fährt
der fährt U23 Deutsch.
Julian fährt U23 Deutsch.
Genau, Julian fährt U23 Deutsch. Nur 8000 Watt. Nee, aber was ich noch fragen wollte, Staufi, was sagst du zur Deutschen Meisterschaft Einzelzeitfahren am Wochenende?
Ja, finde ich super, super Event. Vor allem eine Zeitfahrmeisterschaft. Zeitmessung ist da ja eigentlich zweitrangig, ne? Sagt ja auch schon der Name. Und ja, fand ich, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen kann. Also überraschend kann man ja nicht sagen. Erstaunt war ich auch nicht.
Perplex. Und, aber ich muss mal kurz sagen, das ist eigentlich traurig. Das ist traurig, dass man nicht überrascht oder erstaunt ist.
Erzähl bitte.
Es gab keine, wie nennt man das? Ja,
Transponder.
Mit Sensoren gestoppte Zeitmessung.
Stoppuhr halt, gestoppt?
Du bist halt um 14.02 Uhr losgefahren und kamst halt irgendwann ins Ziel und dann wurde dann deine Zeit gestoppt, als du ins Ziel gekommen bist und wurde halt runtergerechnet und da gab es wohl Probleme auch beim Rechnen. Ist ja hochkomplizierte Formel, mit der man dann so eine Endzeit ausrechnet und die dann auch noch alle in die richtige Reihenfolge bringen. Also da gab es lange Zeit Unklarheiten über die Platzierung. Manche Fahrer sind gar nicht irgendwie aufgetaucht.
Endzeitformel, das wird der Folgenname.
Ja, ich wollte nur mal deine Meinung hören.
Okay,
ja.
Lassen wir das.
Ich habe da schon gar keine Meinung mehr zu. Also beim nächsten Mal würde ich jedem Sportler irgendwie raten, ruf vorher an, frag nach, ob deine Zeit auch richtig gestoppt wird oder per Hand. Und dann kannst du dir vorher überlegen, ob du hinfährst oder nicht. Also ich als Sportler, ich meine, Zeitfahren war eh nicht meins, aber wenn ich einer gewesen wäre, dann würde ich auch schon gerne meine Zeit vom Computer gestoppt haben wollen.
Ja, nur eine Sache, die ich dazu noch sage, ich finde es dann einfach auch immer schön, wie der eine dem anderen die Verantwortung in die Schuhe schiebt und letztendlich keiner verantwortlich ist. Gut, das war es dann dazu auch.
So hält man sich halt über Wasser.
Genau.
Das ist so wie, habe ich mir mal sagen lassen, oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier eine falsche Anschuldigung wieder mache. Zum Beispiel wurde mir nur so überliefert. Müller Wohlfahrt, ne, ist halt im Fußball eine Ikone und hat sich auch jahrzehntelang quasi im Sport gehalten, weil er halt ausgezeichnet war im Diagnostizieren. Also er hat immer die richtige Diagnose getroffen, aber er hat halt nie selbst behandelt. Mhm. Und das war laut den Aussagen, die ich so bekommen habe, eben das Geheimnis, warum er es geschafft hat, so lange im Sport eben zu bleiben. Mhm. Weil wenn du irgendwann mal als Arzt jemanden falsch behandelt hast in dem Spitzensport oder im Fußball besonders, warst du danach eigentlich abgeschrieben. So, dann musst du dir irgendwie einen anderen Sport suchen oder weiterhin normale Menschen behandeln. Aber ja, so ähnlich funktioniert das ja auch. Ne?
Jo.
Verantwortung von sich weisen und weitermachen.
Schönes Schlusswort.
Aber zum Abschluss, ich hatte vorhin noch was vorgeschlagen und zumindest einer von euch hat gesagt, das ist gut, auf was hinweisen, was mir heute über den Weg gelaufen ist und wozu man mal wieder vielleicht auf positive Weise unsere Reichweite nutzen kann, ganz uneigennützig. Nämlich geht mal auf Instagram, also auch Social Media Tipp, auf Mission Lifeline und da ist ein Post, wie man mit einer SMS ganz schnell für die Seenotrettung was spenden kann. Das halte ich für sinnvoll. Ist jetzt auch gerade wieder so ein bisschen aktuell. Wir verlinken einfach diesen Post, oder? Irgendwo.
Ja, oder man kann es auch ganz einfach machen. Man schreibt jetzt eine SMS.
Ja, genau.
Mit dem Text Seenot 10, also Seenot, S-E-E-N-O-T. Und dann direkt da dran 10, aber in Ziffern.
1-0.
Und sendet das Ganze an die 81190. Das kostet dann 10 Euro. Und die gehen komplett an die
Seenotrettung.
Mission Lifeline.
Ja. So einfach geht's.
Genau. Männer, sehen uns am Wochenende in Köln. Genau. Ich freue mich.
Ja, wir haben mal wieder ein gemeinsames Date am Wochenende und das ist schon sehr lange her.
Gehen wir euch Kölsch trinken?
Klar.
Alles Mögliche.
Die Wahrscheinlichkeit dazu ist höher, als dass wir zusammen Radfahren gehen, Paul.
Das ist mir klar und da hoffe ich natürlich, dass wir noch konstruktive Gespräche führen, aber das, dazu trinken wir Kölsch, ne? Damit das der Fall sein wird.
Cheers.
So sieht's aus. Ciao.
Ciao.